Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Dazu begrüßt Sie an diesem Freitagvormittag Sören Brinkmann. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn es drauf ankommt, dann kann man sich am besten doch auf die Familie verlassen. Ein altes Sprichwort bringt das so auf den Punkt: Blut ist dicker als Wasser. Die Frage ist nur, wann es denn wirklich drauf ankommt, dass man eine Familie hat, die helfen kann. Da sind die Eltern, die einen finanziell unterstützen, wenn man noch im Studium steckt oder in der Ausbildung. Wenn man selbst keine Kinder hat und die Großeltern mal einspringen können, falls die Kita mal wieder geschlossen ist, oder wenn die Kinder krank sind und man selbst zur Arbeit muss zum Beispiel. Oder sei es, dass die Eltern selbst älter, gebrechlicher werden und man sich kümmern muss. Da kann die Familie ganz wichtig werden. Andererseits treten für manche vielleicht auch Freunde oder Bekannte an die Stelle der Familie, gerade wenn die familiären Beziehungen loser werden und unwichtiger oder wenn Menschen kaum direkte Verwandte haben. Da gibt es zum Beispiel das Modell der Ersatzoma oder des Ersatzopas. Über all das wollen wir sprechen, heute Vormittag hier im Deutschlandfunk in der Lebenszeit. In welchen Situationen kommt es auf die Familie an? Wie hilft man sich gegenseitig? Und wie kommen die Generationen dabei miteinander aus? Oder welche alternativen Modelle gibt es vielleicht auch? Und welche werden gelebt? Unser Thema heute in der Lebenszeit: in Zeiten von Kita-Knappheit und Pflegenotstand, die Bedeutung der Familie heute. Und die folgenden Gäste möchte ich Ihnen vorstellen, die heute mit in der Runde sind. Zunächst Anna Hofmeister. Sie ist Unternehmensberaterin und Autorin. Sie ist vor allem tätig im Bereich der Kommunikation und des Qualitätsmanagements. Außerdem ist sie Autorin und Podcasterin. In ihrem Podcast Future Family, da schaut sie auf die Zukunft der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und sie ist uns aus Berlin zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Hofmeister.
Guten Morgen, Herr Brinkmann.
Außerdem in der Runde Anna Buschmeier. Sie ist Soziologin, tätig am Deutschen Jugendinstitut in München. Zuvor war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Universität München. Und von dort ist sie uns auch zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Buschmeier.
Hallo, guten Morgen.
Ja, und natürlich sind wir auch gespannt, Sie zu hören oder zu fragen, wie es bei Ihnen aussieht in der Familie. Welche Rolle spielen familiäre Hilfen bei Ihnen? Welche Rolle spielen Familienbeziehungen? Sie können sich gerne beteiligen an dieser Sendung. Rufen Sie uns an, melden Sie sich bei uns. Die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. 00800 4464 4464. Oder Sie können uns gerne auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wenn wir Sie zurückrufen dürfen, notieren Sie gerne auch Ihre Telefonnummer. Unser Thema heute: in Zeiten von Kita-Knappheit und Pflegenotstand, die Bedeutung von Familie heute. Und zunächst mal zum Einstieg, Frau Hofmeister, Frau Buschmeier, würde ich bei Ihnen gerne fragen, vielleicht zunächst Frau Hofmeister, was schätzen Sie an Familie am meisten, an Verwandten?
Für mich ist Familie einfach ein Ort der Sehnsucht. Das ist ein Ort, wo verschiedene Generationen zusammenkommen und wo wir echte Begegnungen noch erleben können. Ein Ort, wo unterschiedliche Meinungen vertreten sind, Hintergründe, dem wir uns gar nicht entziehen können, sondern wirklich auch lernen können, all diese wichtigen Soft Skills, die später im Berufsleben so wichtig werden, in der Familie ganz natürlich zu erleben und ja, zu entwickeln. Deswegen ist Familie für mich ein Stück Heimat, was auch mit meiner Biografie zu tun hat, aber auch ein Stück Sehnsucht.
Ein bisschen klang da gerade durch, ja, Sie sprechen von Soft Skills, also fürs Leben lernen sozusagen in der Familie.
Ganz genau. Also ich glaube, das, was in der Familie gut funktioniert, das kann auch in der Gesellschaft gut funktionieren. Und das, was in der Familie nicht gut funktioniert, das kann auch nicht in der Gesellschaft funktionieren und auch nicht im Arbeitskontext.
Mhm. Frau Buschmeier, wie sieht es bei Ihnen aus? Was schätzen Sie an Familie?
Ja, ich finde auch total wichtig, dass es einen Ort gibt, wo man so völlig selbstverständlich zusammen ist, zusammenhält. Die Kinder aufwachsen zu sehen, finde ich das Tollste eigentlich an Familie, also wirklich zusammen zu sein und einen Alltag gemeinsam zu haben.
Es ist nun so, dass die Familie wirklich ein zentraler Baustein unserer Gesellschaft ist. Im Familienreport liest sich das so, da heißt es: Familie bleibt die starke Mitte, und auch im Grundgesetz ist die Familie verankert. In Artikel 6 Grundgesetz: Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung, heißt es da. Frau Buschmeier, und in ausreichender Weise, würden Sie sagen, staatliche Ordnung oder unter dem Schutze staatlicher Ordnung ausreichend?
Also ich würde mal sagen, für die allermeisten wahrscheinlich schon. Manchmal ist so ein bisschen die Frage, wer da in dieses Familienbild alles so mit einbezogen ist, ob das dann für alle gleich gilt, dass sie geschützt und gefördert werden. Da bin ich mir manchmal nicht ganz so sicher.
Oder eher für die ich sage mal, traditionelle Familie, mhm. Vater, Mutter, Kind?
Genau, also die ist sicher immer schon und seit Jahrzehnten gut geschützt und wird ja auch sehr hoch gehalten und berechtigterweise ja auch, sagen, immer im Mittelpunkt gesehen. Aber es gibt eben auch sehr viele Familienformen, wo es immer mal wieder die Frage gibt, gelten die dann überhaupt als Familie? Sind die mit einbezogen? Sind die berücksichtigt? Was ist mit Familien mit mehr als zwei Eltern? Was ist mit Familien, die nicht in einem Haushalt leben? Solche Fragen.
Auch darüber werden wir heute sprechen, wie sich das Familienbild, wie sich Familienmodelle auch verändern. Oder inwieweit es vielleicht auch immer schon eine Vielfalt von Familienmodellen auch in der Geschichte gab oder auch in anderen Ländern, in anderen Kulturregionen. Frau Hofmeister, von Ihnen habe ich den Satz gelesen, ohne Familien werden wir keine Zukunft haben. Das heißt, Familien, ja, sagen auch Sie, Sie haben das eben schon so eindrücklich beschrieben, als Sie erzählt haben, dass das Heimat, dass wirklich Familie sozusagen das Geborgene ist. Würden Sie sagen, ohne Familie funktioniert es einfach nicht?
Ich glaube, Familie bietet einfach unglaublich viel Halt. Und das, was in Familien passiert, ist nichts anderes, als dass wir dort schon Zukunft gestalten. Ich kann das nur aus eigener Erfahrung berichten. Meine Eltern sind in den 80er Jahren aus dem Iran geflohen nach Deutschland, mitten im Krieg. Und hätten sie damals diese Entscheidung nicht getroffen, wären wir heute nicht da, wo wir sind in Deutschland. Und diese Entscheidung hat eine Tragweite nicht nur auf meine Generation und die meiner Geschwister, sondern auch auf meine eigenen Kinder. Das heißt, die Familie ist einfach der Ort, wo wir heute schon die nächsten Generationen nennen, also nicht nur die Kinder prägen. Und das ist mir einfach wahnsinnig wertvoll geworden.
Was ist denn, wenn die Familie nicht mehr so einspringen kann? Ich habe eben schon ein paar Beispiele genannt, wo man sich auch gegenseitig hilft, finanziell unterstützt, bei der Kümmerarbeit, bei der Pflegearbeit unterstützt in der Familie. Was ist, wenn das nicht mehr so funktioniert, einfach weil die familiären Strukturen sich weiter auflösen? Inwieweit kann der Staat da einspringen? Frau Hofmeister.
Alles klar.
Genau, als kurze Erklärung, wir sind alle einander zugeschaltet. Frau Hofmeister aus München, Frau Buschmeier aus Berlin. Deswegen sehen wir uns nicht und ja, deswegen kommt es, glaube ich, umso mehr darauf an, dass wir uns direkt ansprechen. Frau Hofmeister.
Genau, also der Staat kann natürlich eine ganze Menge tun. Im Moment erleben wir aber, dass Familien absolut am Limit und an der Grenze sind. Das kommt dadurch, dass das Pflegesystem in einer absoluten Krise steckt und noch viel schlimmer in den nächsten Jahren sich entwickeln wird, diese Krise. Aber auch die Kitas erleben einen Notstand und das schon seit Jahren, die sich gerade zuspitzt. Und nicht zuletzt auch das Bildungswesen, die Schulen. Ich habe aufgehört zu zählen, wie viel Unterricht an unserer Schule ausgefallen ist bis jetzt. All das drängt Familien einfach ans Limit, an die Grenze der Machbarkeit zwischen Beruf und Familie und Privatleben. Und natürlich ist das auch Aufgabe des Staates, diese institutionellen Hilfen zu organisieren und auch die Stabilität zu gewährleisten. Darauf bauen sehr, sehr viele Kernfamilien, aber auch Großfamilien.
Das heißt, es ist eigentlich eher so rum, dass ja in vielen Bereichen, wo man sich den Staat wünscht, der Staat gar nicht in ausreichender Weise da ist. Stichwort Kita-Betreuung oder Ausfall von Kitas. Auch Schulen oder Unterricht, der oft ausfällt. Und da müssen dann die Familien wiederum einspringen. Die Frage nochmal an Frau Buschmeier auch.
Ja, genau. Also es ist... Also ich kriege das in München hier oft mit, wie die Kitas im Moment früher zumachen, wie die Schulen die Nachmittagsbetreuung nicht aufrechterhalten können. Und dann ist irgendwie immer selbstverständlich, dass das die Familien machen, was meistens heißt, dass es die Mütter machen. Und wir haben das ja vor allen Dingen in der Corona-Pandemie gerade gesehen, was das bedeutet, wenn all diese Systeme wegbrechen und wie das die Familien einfach zusätzlich belastet, weil das immer noch und ja auch nicht zu Unrecht, aber immer so völlig selbstverständlich davon ausgegangen wird, die Familie wird das dann schon richten, wenn wir nicht genug Kita-Personal einstellen oder die nicht gut genug bezahlen oder gesund halten oder was auch immer.
Mhm. Ja. Unser Thema heute in der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk in Zeiten von Kita-Knappheit und Pflegenotstand, die Bedeutung von Familie heute. Und ich sage nochmal, dass Sie sich gerne beteiligen können an dieser Sendung. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464 oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und ja, damit wir uns dem Thema ein bisschen nähern können, da haben wir uns mal umgehört, was denn ja die Menschen von Familie wahrnehmen, wie Sie Ihre Familie sehen und ja, was Sie an Familie schätzen.
Familie bedeutet Geborgenheit, aber gleichzeitig auch Freiheit. Also einen Hafen, wo man reinschwimmen kann, aber man kann auch rausschwimmen, wenn man möchte.
Ohne die familiären Strukturen würde es wahrscheinlich so nicht funktionieren. Wer springt ein? Die Großeltern zum Teil. Aber mein Mann und ich, wir wechseln uns auch ab.
Familie bedeutet mir alles. Ich kenne noch das Familienleben aus der Vergangenheit, in der Gegenwart, und das finde ich gut. dass sich die Männer auch in die Arbeit der Familie mit einschalten. Insbesondere was die Kindererziehung angeht. Natürlich auch im Haushalt, das sehen die Frauen gern. Und ja, so hat sich das in eine Richtung entwickelt, die ich für positiv halte.
Die Familie steht bei uns immer noch an der ersten Stelle und immer Freude. Wir versuchen, uns da die Zeit zu nehmen, um die Freude im Vordergrund zu halten.
Um die Großeltern kümmert sich tatsächlich mein Vater, also finanziell zumindest. Meine Großeltern sind in Bosnien und der kümmert sich finanziell um die.
Mein Papa kocht, meine Mama kocht, also alle machen alles und helfen sich gegenseitig. Und wichtig ist auch Austausch, Kommunikation, dass man über alles redet.
Wir haben keine Kinder, unsere Familie ist mini, mini, mini. Ich habe meine Familie von Freunden seit der Kindheit. Vor 60 Jahren und die Freunde von damals, die heute alle noch leben. Keine Einsamkeit, ich spüre keine Einsamkeit und dafür bin ich so dankbar.
Meine Kinder wohnen ganz in der Nähe, haben sich bewusst das Haus in unserer Nähe gesucht und ich bin 3 Tage in der Woche komplett eingebunden für 3 Enkelkinder. Das ist toll, die beste Beschäftigung, die man als Pensionärin haben kann.
Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat sich umgehört und da waren schon einige Eindrücke dabei. Zum Beispiel, dass Familie oft auch über Ländergrenzen hinweg eng zusammenhalten kann oder dass auch ohne eigene Kinder familiäre Bindungen oder quasi familiäre Bindungen durchaus gegeben sein können und da sein können. Wenn wir uns mal dem Thema ein bisschen nähern, dann fragen wir natürlich erstmal, was ist denn überhaupt Familie? Und es gibt keine einheitliche Definition, aber 3 Kernelemente, von denen ich gelesen habe. Erstens, die biologisch-soziale Doppelnatur. Das heißt, es geht um Reproduktion, Kindererziehung, um gegenseitigen Schutz und Fürsorge. Zweitens die Generationendifferenzierung, dass mindestens 2 Generationen eine Familie ausmachen, möglicherweise aber auch 3 oder 4 Generationen. Drittens das besondere Kooperations- und Solidaritätsverhältnis. Von dem haben wir auch gerade hier in der Umfrage gehört, dass man sich gegenseitig hilft, dass jeder eine eigene Rolle hat und ja, dass man in einer Beziehung steht, in der man füreinander eintritt. Frau Buschmeier, wenn ich Sie nochmal frage, diese spezielle Kooperation, dieses Solidaritätsverhältnis, wie sehr ist das in Familien heute noch ausgeprägt? Was würden Sie sagen?
Ja, das ist immer noch sehr stark ausgeprägt. Also das ist, glaube ich, schon eine Grundlage von Familie, dass man sich gegenseitig umeinander sorgt und füreinander Sorge, Arbeit auch übernimmt. Was, glaube ich, nicht mehr so ganz zwingend immer sein muss, dass es diese biologische Komponente hat, die Sie am Anfang genannt haben. Mhm. Also viele sozialwissenschaftliche Modelle von Familie gehen vor allen Dingen darauf ein, dass es eben eine enge, zuverlässige, im Privaten organisierte Sorgebeziehung ist, über Generationen. Also das bleibt sicher erhalten. Aber genau, was Sie vorhin gesagt haben, die Leihoma oder die enge Nachbarin oder so, da könnte man schon auch sagen, dass die Teil der Familie werden kann.
Was unterscheidet denn Familie von Freunden, Frau Buschmeier?
Ja, also da streitet sich die Wissenschaft natürlich, weil man das so richtig nicht greifen kann. Aber es ist schon auf jeden Fall diese langfristige und zuverlässige und gegenseitige Bezugnahme aufeinander, die eben nicht darauf angelegt ist, dass man sie auch jederzeit wieder beenden kann. Mhm.
Ich habe zum Beispiel in der Vorbereitung, um das noch kurz zu ergänzen, habe ich gelesen, Familie heißt immer über mehrere Generationen hinausdenken. Das heißt, man denkt tatsächlich nicht nur an das eigene Alter, sondern wirklich vielleicht auch über das eigene Leben hinaus. Es gibt ja diesen bekannten Spruch, meine Kinder sollen es einmal besser haben. Also, dass man tatsächlich für die nachfolgenden Generationen mitdenkt.
Genau, also das ist ja mit dieser Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit auch gemeint, dass das eben nichts ist, was man mit einem Umzug beenden kann oder so. Und das ist der Unterschied dann eben auch zu Freundschaften, die da vielleicht etwas wackeliger sind. Und das ist mittlerweile ist das wirklich auch in der Politik oder so, wird Familie da weiter gefasst, als dass man dafür verwandt sein muss.
Frau Hofmeister, Sie wollten sowieso einhaken. Ich gebe Ihnen noch ganz kurz eine Frage mit, weil Sie eben schon Ihren familiären Hintergrund erklärt haben, dass Ihre Eltern aus dem Iran stammen. Und wir haben in der Umfrage auch gehört, dass Hilfe über Ländergrenzen hinweg stattfinden kann oder diese Verbundenheit über auch weite Distanzen weiter gefühlt, gespürt wird. Ist das bei Ihnen auch so, dass Sie merken, ich habe eben schon diesen Satz gesagt, Blut ist dicker als Wasser. Also da ist etwas, was einen verbindet, auch wenn der Iran tausende Kilometer von Deutschland entfernt liegt?
Ja, absolut. Also unsere Familie ist wirklich einmal über den Erdball verstreut. Das hat den Vorteil, dass man im Urlaub immer jemanden besuchen kann. Und es ist ganz witzig, teilweise kennt man die Verwandten wirklich erst in dem Moment der Begegnung. Und es ist trotzdem eine Nähe da, weil sie einfach Geschichten aus der Kindheit erzählen können, Geschichten über die eigenen Eltern, die man selber nicht kennt. Und es entsteht dadurch ganz schnell Nähe.
Mhm. Das heißt, Nähe und etwas, was man auch tatsächlich fühlen kann aus ihrer Sicht, dass man verwandt ist sozusagen, auch wenn man sich gegebenenfalls noch nie gesehen hat.
Genau, und man bekommt ein Gefühl dafür, dass vor mir schon eine Geschichte angefangen hat und nach mir eine Geschichte weitergeht. Das ist genau der Punkt, den Sie gerade genannt haben, dass es über Generationen hinweg geht. Und das ist bei Freundschaften ja nicht immer der Fall. Mhm. Da stelle ich mir nicht die Frage, was will ich weitergeben der nächsten Generation mit meiner Freundschaft?
Da haben Sie jetzt auch nochmal erklärt, wo der Unterschied dann zwischen Familie und Freunden ist. Ich würde gerne einen Hörer in die Runde mit hineinnehmen, Herr Bornemann, der uns aus München angerufen hat. Ich lese hier, dass Sie über 80 sind, Herr Bornemann.
Gut über 80, 85.
Schön, dass Sie uns angerufen haben.
Ja.
Wie ist Ihr Verhältnis zur Familie?
Ja, ich muss vorausschicken, ich habe eine nicht gerade gute Kindheit gehabt, das war ja Krieg und Nachkriegszeit. Meine Mutter starb sehr jung, mein Vater war kein Vater. Und da habe ich eines Tages mir gedacht, wenn ich mal Kinder habe, mache ich das ganz anders. Ich habe einen Sohn, um den wir uns gekümmert haben. Und ich habe jetzt zwei Enkel, die Enkelin wird 21, der Bub wird 16 und ich fahre seit ein paar Jahren mit meiner Enkelin. Alle zwei Jahre mache ich eine Städtereise, wir genießen das beide. Und mit meinem Enkel habe ich letztes Jahr eine Fahrt an der Mosel gemacht, von Trier nach Koblenz und ein Jahr vorher von Koblenz nach Trier. Und ich fahre heuer mit ihm im August noch an der Elbe. Und ich kann das immer noch, bin dann 86, schaffen. Und ich hoffe, das bleibt noch so. Und das tut mir und meiner Familie gut.
Ist das ein anderes Verhältnis, was Sie jetzt zu Ihren Enkeln haben im Vergleich zu Ihrem Sohn?
Ja, sagen wir mal so, mein Sohn, als der jünger war, war ich ja noch berufstätig. Und da habe ich also meistens, ich habe bei BMW München gearbeitet, ich habe den eigentlich nur abends gesehen, wenn er ins Bett ging und morgens, wenn ich wegging. Und erst als ich Rentner war, war er ja noch dann älter, jetzt ist er 55 und jetzt genieße ich halt das mit den Enkeln, wenn ich noch sagen darf, als meine große Enkelin klein war, war sie bei uns hier in München in dem Kindergarten, weil es in Holzkirchen keinen gab. Und wenn sie abends im Bett lag, habe ich mich dazugelegt, dann nannte sie mir zwei Tiere und ich muss daraus eine Geschichte erfinden. Mhm. Zum Beispiel ein Elefant trifft auf eine Ameise. Jetzt machen Sie daraus mal eine Geschichte.
Ich fürchte, dass wir dafür nicht die Zeit haben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das bei den Kindern gut ankommt.
Ja, alles klar.
Ja. Ja. Herr Bornemann, ganz herzlichen Dank. Und eine Frage hätte ich noch, weil Sie jetzt gerade Ihre Berufstätigkeit angesprochen haben. Sie haben erzählt, Sie haben bei BMW in München gearbeitet. Haben Sie oder bereuen Sie im Nachhinein, dass Sie da vielleicht nicht immer so die Zeit hatten für Ihren Sohn? Aufgrund der beruflichen?
Ich habe immer gedacht, die Abteilung gehört mir. Dabei habe ich sie nur geleitet. Bei mir war eine 60-Stunden-Woche gang und gäbe. Mhm. Und ja, erst nachhinein macht man sich halt Gedanken, was hätte besser machen können. Aber das ist alles Geschichte. Ich bin jetzt 85, bin noch gut drauf. Ich hoffe, das bleibt noch ein bisschen.
Das wünschen wir.
Ich fahre 3.000-4.000 Kilometer Rennrade.
Herr Bornemann,
das macht den Alter nicht jeder.
Ja, dann wünschen wir Ihnen, dass das möglichst lange noch genauso weitergeht. Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Bornemann. Und Sie haben mir eine gute Vorlage geliefert, weil Frau Hoffmeister auch bei einem Autokonzern lange tätig war, bei der Konkurrenz im Norden sozusagen, bei Volkswagen. Und ja, da hat Herr Bornemann ja gerade schon angesprochen, wie schwierig das dann oft ist, die Familie und den Beruf unter einen Hut zu bekommen. Und damit haben Sie sich ja auch ausführlich beschäftigt, allein schon aufgrund Ihrer Biografie. Sie waren auch in Führungsfunktionen tätig bei Volkswagen und Sie beschäftigen sich jetzt in Ihrem Podcast mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ist das etwas, was typisch ist, vielleicht auch gerade für die Generation von Herrn Bornemann?
Ja, und ich glaube, das setzt sich teilweise auch fort und es hat viel auch mit der Unternehmenskultur zu tun, in der man tätig ist. Also
das heißt, es ist immer noch so?
Es ist teilweise immer noch so, genau. Volkswagen hat beispielsweise jetzt erst vor kurzem entschieden, dass alle Mitarbeiter, alle Manager wieder zurück ins Büro müssen. Das heißt, wenn ich jetzt noch dort arbeiten müsste, müsste ich jeden Tag von Berlin nach Wolfsburg pendeln. Das ist mit Kindern, kleinen Kindern in Schule und Kita einfach nicht möglich.
Hängt da noch oder liegt da noch viel im Argen sozusagen, Frau Buschmeier, wenn ich Sie frage? Sie sind beim Deutschen Jugendinstitut tätig. Sie sind auch maßgeblich als Deutsches Jugendinstitut mitverantwortlich für den Familienreport. Ist das etwas, was wirklich ein großes Problem ist, diese Vereinbarkeit und dass Firmen dann eben etwas verlangen, was man als Familienmensch nicht so ganz leisten kann?
Ja, also das sind sicher die Firmen oder auch die Kultur, die da einfach herrscht, ob das sozusagen, wie Frau Hofmeister gerade gesagt hat, eine Anwesenheitskultur ist. Inwieweit da einfach auch Zeit sein darf für Care-Arbeit. Und das ist natürlich in diesen nach wie vor sehr männlich geprägten Firmen der Automobilindustrie nochmal sehr ausgeprägt. Ist immer dann auf der anderen Seite die Frage, inwieweit die Mitarbeitenden diese Kultur natürlich auch mittragen und vielleicht selber auch was verändern können. Mhm. Und die Väter da vielleicht auch mal selber drauf drängen, dass sie mehr Zeit für ihre Familie haben möchten. Was sie ja auch zunehmend tun. Also wenn man sich die Elternzeitregelung oder so anguckt, dann sind Väter da ja heutzutage auch mehr angesprochen, als das bei Herrn, wie hieß er, Bornemann
genau,
noch ja, der ja. Fall war. Ja.
Sagt die Soziologin Anna Buschmeier vom Deutschen Jugendinstitut. Und über diese Frage, wie Beruf und Familie miteinander vereinbart werden können, darüber sprechen wir gleich noch ausführlicher hier in der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Wir reden über die Bedeutung von Familie heute und eine E-Mail möchte ich Ihnen noch vorlesen, die uns Herr Herzau geschrieben hat. Meine Beobachtung ist, dass wir inzwischen viel zu künstlich und vereinzelt leben. Es hat sich eine künstliche Norm verbreitet, die im Prinzip mehr Probleme als Lösungen in sich birgt. Wir sollten wieder mehr auf ein Zusammenleben in Mehrgenerationenstrukturen setzen. Eine Meinung, die uns erreicht hat per E-Mail. Sie können uns gerne auch schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie können uns anrufen, unsere kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Wenn die Kita geschlossen ist oder der Schulbesuch wegen einer Erkrankung ausfällt, muss oft kurzfristig die Betreuung der Kinder organisiert werden. Im Idealfall können dann die Großeltern als Betreuer oder Betreuerin einspringen. Wenn die wiederum Hilfe brauchen, sind sie wahrscheinlich froh, dass diese Hilfe von den Kindern oder Enkelkindern kommt. Insbesondere dort, wo es an öffentlicher Infrastruktur fehlt, bekommt die Familie eine stärkere Bedeutung. Doch vielfach nehmen familiäre Bindungen ab. Und was machen eigentlich Menschen, die keine Familie mehr haben oder zumindest kein Familienmitglied in der Nähe? Darüber sprechen wir heute in der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk, über die Bedeutung von Familie heute. Und ich möchte Ihnen noch einmal unsere Mitdiskutantinnen vorstellen. In der Sendung sind Anna Hofmeister. Sie ist Unternehmensberaterin, Autorin und Podcasterin. In ihrem Podcast beschäftigt sie sich mit der Familie, mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und Anna Buschmeier ist Soziologin, tätig am Deutschen Jugendinstitut. Unser Thema heute: in Zeiten von Kita-Knappheit und Pflegenotstand, die Bedeutung von Familie heute. Und einige Mails haben uns schon erreicht, unter anderem diese von Frau Pustkowski. Sie schreibt uns: Familie ist der Grundbaustein jeder Gesellschaft. Sie zu unterstützen, Rahmenbedingungen für ein Wachsen von Familien zu schaffen, ist eine der grundsätzlichen Aufgaben des Staates. Mit zwei Ausrufezeichen dahinter. Kaum Kita-Plätze, schlechte Schulen, ein katastrophales Pflegesystem. All das zeigt, der Staat kommt seiner Verantwortung nicht nach. So eine Meinung, die uns erreicht hat. Eine andere Meinung kommt von Frau Kern, die uns angerufen hat und sagt, dass die Familie sehr romantisiert wird. Jeder Zweite, mit dem sie ihre Familiengeschichte erzählt, hat ähnlich schlechte Dinge zu erzählen oder erlebt. Und sie versteht nicht, warum die Familie oft als solche Idylle dargestellt wird. Und dazu passt auch eine Mail, die uns erreicht hat, mit einem Zitat Eugen Roth, der es so auf den Punkt bringt: so recht von Herzen, hundsgemein können nur Verwandte sein. Das ist auch ein Thema, wenn wir über Familie sprechen. Natürlich ist nicht immer eitel Sonnenschein und natürlich gibt es auch in Familien Konflikte. Anna Hofmeister, wir waren eben an der Stelle stehen geblieben, dass wir über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesprochen haben und ja so ein bisschen konstatiert haben, es hat sich zwar etwas getan, aber viele Unternehmen müssen eigentlich noch sehr weit umdenken, um ja möglicherweise dann auch dauerhaft Menschen, Arbeitnehmer an sich zu binden. Wenn die tatsächlich für ein Unternehmen arbeiten möchten, dann müssen die Bedingungen eigentlich einfach ja besser werden, dass man sich wirklich besser um Familie kümmern kann, Beruf und Familie besser unter einen Hut bekommt, Frau Hofmeister.
Genau, also es gibt natürlich schon ganz viele Modelle auf dem Arbeitsmarkt, ob es jetzt Führung in Teilzeit ist oder dass man sich die Jobs teilt, auch wenn man nicht in Führung ist. Es gibt sehr, sehr viele neue Entwicklungen, das ist auch wirklich toll. Aber was ich immer wieder feststelle, ist, dass es letztendlich eine Frage der Kultur ist, ganz besonders der Führungskultur, Unternehmenskultur, Führungskultur, ob diese Angebote tatsächlich angenommen werden. Das heißt, je familienbewusster die Führung eines Unternehmens ist, desto eher werden diese Modelle angenommen und desto sicherer fühlen sich auch werdende Eltern oder auch berufstätige Eltern, Elternzeit zu nehmen, kürzer zu treten, Arbeitszeit zu reduzieren, sich auf bestimmte Stellen zu bewerben, obwohl sie vielleicht eine Schwangerschaft in Aussicht haben. Das sind alles Themen, die in der Führung beginnen. Also wenn die Führungskraft es nicht vorlebt, immer bis abends im Büro sitzt und immer erreichbar ist, dann überlege ich mir das zweimal als Mitarbeiterin, ob ich früher gehe.
Verlassen sich aus Ihrer Erfahrung manche Unternehmen vielleicht auch darauf, dass da im Hintergrund eine Familie ist, die meinen Arbeitnehmer im Zweifelsfall mal auffangen kann oder beziehungsweise dann die ganze Familienarbeit da erledigt wird, sodass ich sozusagen möglichst viel von meinem Beschäftigten habe?
Absolut, also das beobachte ich auch. Gleichzeitig merken wir auch, dass sich da sehr, sehr viel tut, dass gerade die Väter auch immer selbstbewusster ihre Rechte einfordern. Das ist nicht immer einfach. Also man fokussiert sich ganz oft auf die Mütter in dieser Thematik, aber Väter haben genauso schwierige Situationen vor sich und müssen sich da genauso behaupten. Genau, da bewegt sich gerade ganz viel und es ist gerade eine Generation, die wirklich auf der Kippe steht. Und deswegen ist es mir wirklich ein Anliegen, diese Generation zu unterstützen, weil das wird über die Zukunft unseres Landes und unserer Familien entscheiden.
Dazu fragen wir mal einen Vater, der uns angerufen hat, Klaus Bellstedt aus Bremen. Guten Tag, Herr Bellstedt.
Hallo, guten Tag in die Runde.
Wie ist es bei Ihnen? Wir haben gerade über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesprochen. Wie sieht es aus?
Ja, wir sind tatsächlich am Ende unserer Kräfte, meine Frau und ich, das muss man sagen. Wir sind vor ein paar Jahren nach Bremen gezogen, von Hamburg in meine alte Heimat, weil wir hier ein bisschen bessere Preise vorgefunden haben zum Kaufen eines Hauses. Das Glück hatten wir, das haben es gemacht. Aber meine Eltern sind eben schon vor ein paar Jahren verstorben und die Eltern von meiner Frau leben am Bodensee. Also weiter entfernt geht's eigentlich nicht. Die sind auch beide jetzt nicht mehr so fit, dass sie die Rolle der Unterstützung so ausfüllen könnten, dass sie uns immer eine Hilfe sind, aber sie sind auch gar nicht da. Das heißt, unser Modell ist wirklich, wir beide, meine Frau und ich, wir sind beide voll berufstätig, also annähernd zumindest. Es geht ja gar nicht, beide voll mit zwei Kindern. Unsere Tochter ist 4, unser Sohn ist 1. Beide sind Gott sei Dank in der Betreuung. Aber sobald ein Rädchen sozusagen vom Auto wegfliegt, sind wir aufgeschmissen und das ganze System bricht zusammen. Ohne Netz, wie gesagt, die Familie ist nicht da. Mhm. Geschwister können natürlich auch mal helfen oder so, aber so diese klassische Nummer, wo jetzt auch hier die Nachbarn immer drauf zurückgreifen können, ja, das machen dann die Großeltern natürlich und auch mal Sleepover bei den Großeltern. So, das gibt es für uns nicht. Insofern sind wir teilen uns auch beide total die Betreuung, also auch die Nachmittage dann. Mhm. Aber es ist jetzt gerade wieder wirklich klassischer Fall. Unser Sohn hat die Bindehautentzündung, er darf nicht in die Kita gehen. Ich kann glücklicherweise von zu Hause aus arbeiten, aber meine Frau muss heute nach Hamburg. Ich muss eigentlich auch einmal die Woche nach Hamburg. Das geht gar nicht. Das, sobald eine kleine Sache sozusagen dazwischen kommt, irgendjemand krank wird, die Kita anruft, irgendwie dort auch Notstand herrscht, ist unser Modell praktisch gescheitert. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn.
Es funktioniert nur, wenn nichts dazwischen kommt, wie Sie sagen.
Es funktioniert wirklich nur, wenn alle gesund sind, wenn alle Kita-Kräfte da sind, wenn keiner krank ist, ich muss auch relativ viel reisen, ich bin Journalist im Sportbereich und muss auch international viel reisen. So, das ist alles wahnsinnig auf Kante genäht und eine extreme Herausforderung übrigens auch für die Ehe. Mhm. Also das darf man auch nicht vergessen.
Ja, ganz bestimmt. Und wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie auch ja hauptsächlich wirklich zurückgeworfen auf die Kernfamilie, Eltern und Kinder.
Eltern und Kinder. Es gibt niemanden, der uns sozusagen darüber hinaus hilft. Wir hatten jetzt ein Au-pair-Mädchen aus Georgien. Das war eine Riesenhilfe, unfassbar. Auch weil die hat, bevor unser Sohn in die Krippe kam, hat sie hier unseren kleinen Sohn betreut. Das war unfassbar gut, weil die auch mal die Geschirrspülmaschine ausgeräumt hat. Also das sind ja auch noch so kleine Sachen, die bleiben ja dann sonst auch noch liegen in diesem täglichen Chaos. Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen im Studio wissen, wovon ich spreche. Also das kommt dann ja auch noch hinzu, solche neben, das ist ja auch Care-Arbeit, Hausarbeit, nicht mit den Kindern. Aber genau, wir hatten dann ein Au-pair-Mädchen, die musste jetzt wieder gehen und jetzt sind wir wieder alleine. Und es gibt keine Großeltern, es gibt keinen Babysitter im Moment, da bemühen wir uns gerade.
Herr Bellstedt, darf ich fragen, was wünschen Sie sich, was müsste sich verändern?
Ich wünschte mir wirklich sagen wir mal, in der Kita etwas mehr Flexibilität. Also das ist, ich weiß, es natürlich auch lokal unterschiedlich ist. In Hamburg war es völlig egal, ob wir unsere Tochter um 4 oder um 4:30 oder auch mal um 5 abgeholt haben. Hier in Bremen, das muss ich leider so sagen, auch wenn es meine Heimat ist, wird man schon schräg angeguckt, wenn, obwohl wir einen Platz bis 16 Uhr haben, wir um 4:05 kommen. Mhm. Also da fängt es auch irgendwie an und ich bin auch wirklich, sorry, dass ich jetzt in so eine Predigtart komme, aber ich bin es auch leid über so Mails von der Kita, die dann schreiben, ja, heute können wir die Betreuung bis 16 Uhr anbieten. Also so, als müsste man sich immer wieder dafür bedanken, dass man eigentlich einen Platz bis 16 Uhr hat, aber dass die normale Betreuung schon eigentlich auch von Kita-Seite her, ich weiß, dass sie dafür auch nichts können, dass das eigentlich schon so gar nicht so richtig sicher mehr ist. Das macht uns auch fassungslos. Und da wünschte ich mir viel mehr Unterstützung auch vom Staat.
Und Herr Bellstedt, ich denke, dass Sie damit vielen Eltern sicherlich auch aus dem Herzen sprechen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf, für Ihre Schilderungen, wie es Ihnen ergeht. Ich würde es gerne, das, was Sie ausgeführt haben, gerne weitergeben an Anna Hoffmeister, die ja als Podcasterin Future Family, Familien am Limit, im Grunde genau das auch bespricht, Frau Hoffmeister. Das heißt, ist das, wie repräsentativ ist das, was Herr Bellstedt uns gerade geschildert hat?
Absolut repräsentativ. Also Herr Bellstedt hat mir selber gerade so aus dem Herzen gesprochen. Es ist unser System, unser Modell ist ziemlich ähnlich. Unsere Verwandten sind nicht in der Nähe, die sind kilometerweit weg. Wir sind auch ziemlich auf uns selbst gestellt und wir sind tatsächlich auch abhängig von dem Funktionieren dieser institutionellen Unterstützungssysteme. Und wir mögen auch nicht diese E-Mails lesen, dass schon wieder was ausfällt, dass schon wieder die Betreuungszeiten verkürzt sind, dass schon wieder Schließtage anstehen. Wir hatten in Berlin jetzt auch Ende letzten Jahres mehrere Tage Streik. Also es ist eine unzumutbare Situation mittlerweile für Kernfamilien. Und ich kann das absolut nachvollziehen, dass da wirklich auch, es ist noch keine Resignation unter Eltern, aber schon ein Stück weit Wut und auch absolute Erschöpfung, absoluter Erschöpfungszustand.
Wir sind damit auch beim Thema, wie sich Familienmodelle verändern. Wir haben jetzt gerade auch von der Kernfamilie gehört, auf die man dann eben beschränkt ist, auf die man zurückgeworfen ist. Und in dieser Kernfamilie muss dann alles organisiert werden, zwischen den Eltern hauptsächlich. Das ist ja immer noch der größte Anteil der Familien in Deutschland. Ich habe gelesen, ungefähr 70% der Menschen, die in Kernfamilien leben. Natürlich gibt es daneben andere Modelle, gleichgeschlechtliche Familien, Stieffamilien, Einelternfamilien, viele andere Modelle. Aber wenn wir uns auf diese klassische Kernfamilie nochmal beschränken, wenn wir darauf nochmal gucken, inwieweit ist man da, Frau Buschmeier, die Frage an Sie, inwieweit ist man da tatsächlich auch ein bisschen vom Staat allein gelassen?
Also ich finde, genau da setzt die Frage ja an, was ist denn eigentlich Familie? Und die Frage, ob das dann wirklich, also wie das Beispiel gerade gezeigt hat, ohne Großeltern in der Nähe, kenne ich ganz genauso. Das ist natürlich schwierig, weil diese Selbstverständlichkeit dann vielleicht nicht da ist, mit der man eine Oma mal fragen kann, ob sie das kranke Kind hütet. Und was wir sehen oder was ich da auch immer empfehlen würde, ist wirklich die Suche nach Gleichgesinnten, nach Netzwerken, die man sich aufbauen kann, die wirklich familienähnliche Verlässlichkeit haben. Also es gibt am DJI zum Beispiel ein Forschungsprojekt, was sich damit beschäftigt, wie Wohnformen an dieser Stelle eingreifen können.
Am Deutschen Jugendinstitut, wo Sie tätig sind.
Genau. Was können zuverlässige Care-Netzwerke bilden, weil man zum Beispiel zusammen lebt, weil man gemeinsam sich auch entscheidet, in ein Projekt zu ziehen oder in ein Haus zu ziehen, wo man sich gegenseitig bei der Care-Arbeit unterstützt. Und ich glaube, das muss ein Teil der Lösung sein, dass man dann eben sagt, wir haben zwar keine Oma hier, aber es gibt andere Leute, mit denen das sehr zuverlässig funktioniert und man sich da gegenseitig unterstützt. Meistens sind ja die Gegenpartner und Partnerinnen auch froh, wenn sie an irgendeiner Stelle Unterstützung bekommen.
Das ist dann ein Netzwerk sozusagen in der Umgebung. Wenn wir aber nochmal auch bei den familiären Strukturen auch bleiben, ändert sich mit einer Großfamilie die ganze Situation? Also wenn man mehr Generationen unter einem Dach hat, ist dann eine Situation gleich ganz anders?
Mit Sicherheit. Also ich meine, Das ist ja genau das, was man sieht an den Beispielen. Wenn da eine Oma ist, die vielleicht selber nicht mehr erwerbstätig ist, dann hat die natürlich ganz anders Zeit. Das war ja gerade auch ein Beispiel in ihren E-Mails. Da kann einfach Care-Arbeit auf mehrere Schultern aufgeteilt werden und die Kinderbetreuung zum Beispiel auch ein bisschen mehr nebenbei laufen. Also da muss nicht immer der eine Elternteil gleich den gesamten Tag das Büro sausen lassen, sondern da kann das Kind mal hier noch mal dahin gehen. Und das kann in der Großfamilie passieren oder eben auch in der Nachbarschaft, wenn die darauf eingerichtet ist.
Dabei ist die klassische Kernfamilie eigentlich das Ideal vieler Menschen. Es gibt dazu eine Umfrage der Zeitschrift Eltern. Die Umfrage hat das Forsa-Institut vorgenommen, also eine repräsentative Umfrage. Basis sind befragte Menschen ohne Kinder unter 30, die aber einen Kinderwunsch haben. Und von diesen Menschen sagen 2/3, 67%, dass sie sich die klassische Kernfamilie wünschen. Gerade mal 19% wünschen sich die Großfamilie unter einem Dach. Das heißt, eigentlich dieses Modell, was man aus Ihrer Sicht, Frau Buschmeier, was viel ja auch helfen könnte, an vielen Stellen helfen könnte, ist dann aber gar nicht so das Begehrte.
Ich glaube aber, dass man sich, bevor man Kinder hat, das einfach auch noch nicht so richtig vorstellen kann, was da alles so passiert. Das ist ja gerade dieses Ideal, in das viele dann ja auch reinstolpern und mit dem sie sehr schnell merken, das funktioniert ja gar nicht, dass man versucht, zu viert oder also zwei Erwachsene, zwei Kinder, sein Leben auf die Reihe zu kriegen und erwerbstätig zu sein.
Das heißt, die Zahlen sehen aus Ihrer Sicht anders aus, wenn man Eltern fragte.
Ja, ganz sicher. Also ob das jetzt immer die Familie sein muss, da halte ich es schon mit dem einen Beitrag gerade. Das ist auch eine ziemliche Idealisierung. Es gibt sehr viele Familien, in denen die Menschen einfach nicht gut miteinander auskommen. Mhm. Aber das Ideal von, es braucht mehr Menschen als zwei Eltern, ich glaube, das realisieren Eltern, wenn sie dann Eltern geworden sind, dann doch irgendwann sehr schnell.
Sagt die Soziologin Anna Buschmeier vom Deutschen Jugendinstitut. Wir sprechen heute in der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk über die Bedeutung von Familie heute in Zeiten von Kita-Knappheit und Pflegenotstand. Noch einmal der Hinweis, dass Sie sich natürlich gerne melden können, uns anrufen können. 00800 4464 4464 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und angerufen hat uns Viktoria Börner. Guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen in die Runde. Hallo auch aus Köln nach Köln.
Guten Tag nach Köln. Wie sieht Ihr Familienleben aus?
Ja, genau. Also mein Partner und ich haben eine knapp 5-jährige Tochter. Wir sind beide voll berufstätig, weil wir gerne arbeiten und weil das Leben in der Stadt einfach auch teuer ist. Und wir haben den Luxus, dass wir ein großes Netzwerk haben aus Großeltern, Paten etc. pp. Also wenn ich bei uns auf die Kita-Bilanz gucke, bei kurzfälligen Ausfällen haben wir eigentlich immer jemanden, der einspringt, was erstmal natürlich ein Luxus ist und toll ist. Und ich merke aber, das stört mich zunehmend. Also ich würde eigentlich gerne das Engagement aller reduzieren und plädiere dafür, wenn die Kita zu ist, dann sollte ich einfach zu Hause bleiben oder auch mein Partner. Denn ich finde, im Grunde kompensieren wir hier was und es entsteht so das Gefühl, dass das System irgendwie funktioniert und das tut es nicht. Ne? Also im Grunde habe ich die Fehlzeit nicht, wenn die Kita zu ist, weil die Oma einspringt. Ne? Und ich merke so, dass mir das zunehmend eigentlich nicht gefällt und ich konsequenter sein sollte und sagen sollte, wenn es nicht ist, dann kommen wir eben auch nicht auf die Arbeit und dann tragen vielleicht auch alle die Last, die wir dann als Familie tragen.
In dem Sinne, dass Sie sagen, wenn es mir nicht ermöglicht wird oder ich mich zerreißen müsste, dann muss ich einfach sozusagen an der Stelle sagen, es geht nicht, ich kann nicht zur
Arbeit
kommen.
Genau, richtig, weil aktuell also signalisieren wir jetzt in unserer Kernfamilie eigentlich permanent immer das Signal, wenn eine Kita zu ist, kein Problem, wir haben das Netzwerk, alle springen ein und das ist ja auch toll, aber ich glaube eigentlich sollte diese Kompensation an dieser Stelle eigentlich gar nicht stattfinden, weil ich frage mich, wird sich was verändern, wenn immer die Familien einspringen? Deswegen ist meine Frage so, sollten sich die Familien eigentlich vielleicht, also die erweiterten Familien, erweiterten Betreuungspersonen weniger engagieren, um ein Zeichen zu setzen, um zu sagen, es muss wirklich was passieren.
Das heißt also, wenn wir auf die Bedeutung von Familie heute schauen und diese Bedeutung heranziehen, dass man sich gegenseitig kümmert, dann sagen Sie, schön und gut, aber es ist eben, man sendet damit das Signal, dass die Familie alles auffangen kann.
Auch, richtig. Ja.
Das ist da an der Stelle auch ein Kritikpunkt. Frau Hoffmeister, können Sie das nachvollziehen?
Ich kann das total nachvollziehen und ich würde das auch begrüßen, dass wir als Eltern viel stärker auf unsere Grenzen hinweisen. Ich mache das auch regelmäßig in diversen Versammlungen, ob es jetzt Schule oder Kita ist, weil dadurch, dass wir immer wieder diese Machbarkeit demonstrieren, irgendwie kriegen wir das hin, irgendwie schaffen wir da eine Lösung und dann können die Nachbarn auf die Kinder aufpassen und die Eltern kommen dadurch noch mehr in die Erschöpfung und es verändert das System ja überhaupt nicht. Das heißt, wir signalisieren, wir finden finden immer eine Lösung. Aber im Moment ist die Lösung, dass es auf dem Rücken der Eltern ausgetragen wird. Und das darf einfach nicht sein. Und ich denke, dass wenn Arbeitgeber das stärker spüren würden, dass Eltern an ihre Grenzen kommen, würden wir da auch ganz andere Hebel in Bewegung setzen können, was zu verändern.
Herr Göldner, Frau Buschmeier, sagen Sie gerne
ich
noch.
Ich wollte noch mal ganz kurz was ergänzen, weil ich glaube, ein Phänomen, was auch in diese Richtung geht, dass mit dem zunehmenden Homeoffice auch plötzlich erwartet wird, dass man zum Beispiel mit krankem Kind arbeitet. Das ist auch sowas, was früher einfach klar war, das Kind ist krank, ich muss jetzt mal zu Hause bleiben. Und jetzt ist es so, dass man sagt, mein Kind ist krank, ich mache mal Homeoffice und mache trotzdem ein bisschen was. Das sind so genau die gleiche Tendenz, zu sagen, wir wuppen das schon irgendwie. Und die Care-Arbeit, die Kinderbetreuung und alles, was da sonst dran hängt, das wird unsichtbarer, immer unsichtbarer. Und da stimme ich total zu, da müssten eigentlich alle mal in den Streik treten, oder? Das nicht mitmachen,
Wir wuppen das schon, haben Sie gerade gesagt, Frau Buschmeier. Und ein Mann, den würde ich gerne mit in die Runde holen, der uns angerufen hat, ist Herr Göldner. Ich glaube, Sie sind jemand, der dann dabei hilft, es zu wuppen, als unterstützender Großvater, so wie ich das hier lese.
Also ich, Göldner, mein Name, guten Tag in die Runde. Ich rufe aus Riedlingen an der Donau. Ich bin Großvater und betreue im Moment ein 13-jähriges Enkelkind nachmittags bei den Hausaufgaben und zum Mittagessen. Und muss sagen, ich mache das jahrelang schon, über 10 Jahre mit dem Enkelkind. Und ich finde es befriedigt ungemein. Also das ist für mich eine Win-Win-Situation. Das Enkelkind hat jemand nachmittags und zum Mittagessen. Und die Mama als alleinerziehende Mutter kann beruhigt arbeiten. Klar ist es jetzt praktisch eine Art Großfamilie und das Ganze wird privatisiert, das Problem der Betreuung vom Kind. Aber ich glaube, das, was die Dame vorher, die Frau Buschmeier oder wie sie hieß, und die Elternteile, die zwei vorher, gesagt haben, das müsste praktisch alles abgewälzt werden oder viel abgewälzt werden auf den Staat und auf die Unternehmen. Ich halte es für schöne Wünsche, fromme Wünsche, aber wenn man in die Realität schaut, ist es doch so, dass solche Personen, die betreuend tätig sind, einfach fehlen. Und das Geld fehlt auch.
Herr Göldner, Sie haben jetzt Frau Börner angesprochen, die Hörerin, die uns eben angerufen hat. Ja. Sie ist auch noch in der Leitung. Also vielleicht machen Sie auch noch mal den Punkt, Frau Börner. Sie haben erklärt, alles abzuwälzen sozusagen auf die Familie.
Genau. Also ich glaube, das war ganz gut. Im Grunde diese Machbarkeit, also ich glaube, dieses Grenzen aufzeigen. Ne? Also ich glaube, Dinge werden sich auch nicht tun, wenn wir werden sich nicht ändern, wenn wir als Eltern eben immer signalisieren, es funktioniert. Ne? Angesprochen, Kind ist krank, Homeoffice zu Hause, die Oma kommt. Also ich finde das auch toll, dass meine Mutter kommt. Finde ich spitze. Aber es wird sich nichts ändern, ne? Wenn wir die Grenzen nicht aufzeigen als Eltern.
Andererseits, Herr Göldner, genießt es sehr, auch die Zeit mit den Enkeln zu haben.
Meine Mutter ja auch. Das kann ich aber auch nachmittags machen. Also ich denke halt nur, also es ist ja eher eine Kritik an mir selber. Ne? Ich demonstriere eigentlich immer, ich bin immer da. Ich bin nicht abwesend, obwohl ich ein 5-jähriges Kind zu Hause habe, obwohl wir Fachkräftemangel haben in der Kita etc. pp., bin ich trotzdem hier immer auf der Arbeit von 8 bis 17 Uhr und mache meinen Job. Und warum würde sich dann was ändern? Also gerade auch die Menschen, die ja keine Kinder haben, die aber alle ja mit davon auch betroffen sind, ne? Es ist nicht spürbar genug. Also ich kann mir sonst nicht erklären, warum sich sonst nichts tut.
Ich hätte nur einen Punkt. Also der Vorteil von so einer Art Großfamilie, halben Großfamilie, ist meines Erachtens aber auch, dass also das Herzblut von dem Erziehenden, in dem Fall der Betreuung, ist doch einfach größer, als wenn ich eine Fremdbetreuung habe. Ich habe ja eine Liebe gegenüber meinem Kind oder dem Enkelkind. Es ist, finde ich, eine andere Qualität. Der Meinung bin ich stark, aber ich bin nicht dagegen, wenn sowas möglich wäre. Ich halte es bloß schwer umsetzbar, das flächendeckend. Ist gar nicht möglich, meines Erachtens. Und ich bin nur dankbar, also was jetzt unsere Lage angeht, diese Großfamilie, dass es so gekommen ist. Meine Tochter hat jetzt ein Haus ein paar Straßen weiter.
Dann ist es für Sie auch möglich, in diesem Fall einfach
einzuspringen. Nein, das ist optimal. Es war vorher auch möglich. Sie hat da noch kein Haus gehabt, aber hat auch in der Stadt gewohnt bei uns. Es ist ein Glück eigentlich, so wie es läuft gerade.
Herr Göldner, ich glaube, die Position ist klar geworden und auch, dass Sie es sehr genießen, die Zeit mit dem Enkelkind. Ja. Vielen Dank, das war eine spannende Diskussion, die ja auch so ein bisschen diese unterschiedlichen Generationensichtweisen gut aufgezeigt hat und inwieweit ja tatsächlich was in der Familie aufgefangen werden sollte und was tatsächlich in der Familie aufgefangen wird heute schon. Ich würde gerne nochmal in die Runde an Frau Buschmeier weitergeben vom Deutschen Jugendinstitut, wenn wir auch nochmal bei der Frage sind, welche Familienmodelle, wir haben das jetzt gerade ausführlich und genau diskutiert, welche Familienmodelle eignen sich denn, um auch etwas aufzufangen in der Familie? Bei dieser Vielzahl von unterschiedlichen Lebenswelten, Lebensmodellen, Familienmodellen, die wir kennen, ich habe eben schon ein paar aufgezählt, von der Einelternfamilie bis hin zu Stieffamilien, Patchworkfamilien, Adoptivfamilien oder eben auch der klassischen Kernfamilie. Was ist denn, ja, auf welches Familienmodell ist sozusagen unsere Wirtschaft, unsere ganze Gesellschaft am meisten ausgerichtet?
Ich hänge gerade noch so ein bisschen bei der Ansage, dass das kann doch nicht sein, dass das alles immer auf die Institutionen auch abgewälzt werden soll. Mhm. Und da würde ich auch eher sagen, darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass die Institutionen, die man bucht, verlässlich sind. Und es geht aber auch darum, dass die Arbeitskultur so gestaltet ist, dass es in Ordnung ist, dass Care-Arbeit stattfindet. Und in jeder Familienform letztendlich, das meiste ist darauf immer wieder ausgerichtet zu denken, da ist schon jemand da, die das machen wird. Und jetzt sage ich mal bewusst, die das schon machen wird. Also ich glaube, da muss es irgendwie sich ändern. Das ist in, ob das die Großfamilie, die Kleinfamilie, die Patchworkfamilie oder wer sonst ist. Also es geht wirklich darum zu sagen, wie ermöglicht man Care-Arbeit auch zu machen und wirklich in die Erwerbsarbeit zu integrieren.
Dann komme ich auf diese Frage auch gleich nochmal zurück, auf welche Familie sozusagen unser ganzes Gesellschaftsbild am stärksten ausgerichtet ist, weil wir auch nochmal auf die unterschiedlichen Familienmodelle ein bisschen detaillierter zu sprechen kommen wollen, hier in der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Wir sprechen heute über die Bedeutung von Familie heute, in Zeiten von Kita-Knappheit und Pflegenotstand. Noch einmal der Hinweis, dass Sie sich natürlich beteiligen können. Eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie rufen uns an 00800 4464 4464.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und da sprechen wir heute über die Bedeutung von Familie heutzutage in Zeiten von Kita-Knappheit und Pflegenotstand. Das ist unser Thema. Einige Mails haben wir bekommen, ein paar davon möchte ich gerne vorlesen. Einige Mails, die uns geschrieben haben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Zum einen schreibt uns Frau Pistor, wir sind eine Familie mit 3 Schulkindern. Wir haben uns den Luxus gegönnt, dass ich als Mama zu Hause geblieben bin und nicht gearbeitet habe, bis die Kinder 3-4 Jahre alt waren. Ich frage mich manchmal, ob es immer beide Elternteile sind oder ob immer beide Elternteile arbeiten müssen. Meiner Ansicht nach ist das oftmals nur nötig, um einen hohen Lebensstandard zu erhalten. Und Frau Gierke hat uns geschrieben, mit einem Wunschkind, aber keinen Verwandten in der Nähe. Es sei eine sehr schwierige Situation, schreibt sie. Wir brauchen einfach sehr viel mehr Teilzeitjobs, wo sich 2 Mütter oder Väter eine Vollzeitstelle teilen könnten. Das schreibt uns Frau Gierke. Einige Meinungen und einige Beschreibungen, wie ihr Familienleben aussieht. Ich habe eben mit Frau Buschmeier vom Deutschen Jugendinstitut schon darüber gesprochen, was so das, ja, nicht nur das klassische Modell, das klassische Familienmodell ist, sondern auch das, worauf, ich sag mal, die Gesellschaft und vielleicht auch familienpolitische Maßnahmen am meisten ausgelegt sind. Was ist das, Frau Buschmeier?
Das ist schon immer noch vor allen Dingen die Familie, die aus einer gegengeschlechtlichen Partnerschaft mit eigenen Kindern besteht. Das sieht man zum Beispiel am Ehegattensplitting, das sieht man an verschiedenen Mitversicherungen, an Elternzeitregelungen, die sozusagen an dieses klassische Modell angelehnt sind, also die dann vor allen Dingen für die gelten.
Welche Rolle spielen auch familienpolitische Maßnahmen? Also wenn wir zum Beispiel an das Elterngeld denken, was vor einigen Jahren eingeführt wurde, wo es dann ja auch diese sogenannten Partnermonate gibt. Also das heißt, nach 12 Monaten kann sich dann der Partner, die Partnerin weitere Monate nehmen oder man teilt es sich ganz anders auf, 7-7, wie auch immer. Jedenfalls ist es so gedacht, dass eben beide Elternteile einen Teil der Erziehungsarbeit leisten. Hat das etwas gebracht?
Ja, also die Zahl der Väter, die in Elterngeldbezug sind, ist enorm gestiegen. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Im Moment sind es fast 44% der Väter, die das tatsächlich in Anspruch nehmen. Davon nehmen allerdings 72% tatsächlich nur diese 2 Monate. wie Sie ja gerade auch schon gesagt haben, das ist so die übliche Verteilung. Aber wenn man sich anguckt, dass das vor Einführung des Elterngeldes, also es gibt es jetzt seit 2007, um die 3% Väter waren, die überhaupt da was genommen haben, hat sich natürlich enorm was verändert. Also wenn wir jetzt darüber reden, dass wir fast die Hälfte der Väter das mal in Anspruch nehmen, da sieht man, dass sich wahnsinnig viel geändert hat in 20 Jahren.
Es ist ja, wir haben jetzt viel über die Kinder gesprochen, aber nicht nur sozusagen die Kinderbetreuung, die Kindererziehung, sondern auf der anderen Seite sind natürlich auch dann die Eltern da, die zwar bei der Erziehung helfen können, aber auch irgendwann gebrechlicher werden, dass man vielleicht oder dass das Thema Pflege dann auch relevant wird, wenn wir nochmal bei den familienpolitischen Maßnahmen sind. Welche Rolle spielt da zum Beispiel dann auch die Anerkennung von Pflegezeiten, dass das einfach noch viel mehr sozusagen in den Vordergrund gerückt wird, um tatsächlich die Familie in ihrer Bedeutung als Auffangraum sozusagen noch weiter zu stärken?
Also da gibt es die Möglichkeit, sich freistellen zu lassen zur Pflege, aber es wird eben keine Lohnersatzleistung gezahlt. Und das ist damit natürlich was man sich irgendwie leisten können muss oder was dazu führt, dass Menschen deutlich weniger Einkommen haben. Also ich habe gesehen, dass 4 von 5 Pflegebedürftigen tatsächlich zu Hause betreut werden. Ein Drittel davon von Frauen. Und meistens sind die ja selber noch im erwerbsfähigen Alter. Das heißt, sie verzichten damit natürlich auf Einkommen und auch auf ihre eigene Altersvorsorge und Absicherung.
Inwieweit ist das auch ein wichtiges Thema? Die Frage nochmal an Frau Hoffmeister auch für die sogenannte Sandwich-Generation, die ja im Grunde zwischen den Generationen steckt. Auf der einen Seite die Kinderbetreuung hat, auf der anderen Seite dann eben aber auch Eltern, die älter werden. Inwieweit bringt auch das sozusagen Familien an ein Limit, dass man nach zwei Seiten hingucken muss?
Absolut. Also diese Generation ist maximal an der Grenze, weil sie einfach das Gefühl hat, nie fertig zu werden. Ich habe in meinem Buch auch eine Familie porträtiert, auf die das genau zutrifft. Eine Mutter, die sich um ihre Kinder kümmert, gleichzeitig aber auch für die Eltern zuständig ist. Und da sind Frauen aktuell in Deutschland auch viel, viel stärker involviert als Männer. Und wenn jetzt die Pflege weiterhin auf diese Krise oder Pflegelawine sogar zurollt, oder sie rollt auf uns zu letztendlich, erhöht sich der Druck einerseits auf diese institutionellen Unterstützungssysteme. Irgendjemand muss es auffangen und gleichzeitig stellt sich die Frage, wer wird es tun, wenn nicht die Familie? Ob wir wollen oder nicht, werden wir es irgendwie auffangen müssen.
Und um es nochmal auf den Punkt der unterschiedlichen Familienmodelle zu bringen, kann man da auch festhalten, es hilft im Grunde, eine möglichst große Familie zu haben?
Ja, also es gibt ja immer dieses Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind aufwachsen zu lassen oder zu erziehen. Und ich finde, es braucht ein ganzes Dorf auch, um gute Eltern zu sein oder überhaupt Eltern sein zu können. Und das werden wir zunehmend erleben, weil Familien letztendlich auch weiter schrumpfen werden. Mhm. Es gibt gerade ja eine Studie, die besagt, dass weltweit der Anteil der Verwandten um 35% schrumpfen wird. Mhm. In Deutschland werden wir das gar nicht so hoch spüren, weil sie schon sehr stark geschrumpft sind. Und da ist eben die Frage, wie können wir Familie weiter öffnen und Netzwerke neu denken, neue Begegnungsräume auch schaffen, die Art und Weise, wie wir bauen, verändern, dass sich Generationen auf ganz natürliche Art und Weise wieder begegnen. Weil gleichaltrige Freundschaften sind gut, aber ich plädiere immer auch dafür, das wirklich weit zu denken und unterschiedliche Generationen einzubinden.
Das ist etwas, worüber wir jetzt auf jeden Fall noch sprechen möchten, diesen Ausblick ein bisschen haben, wie sich Familie verändert, wie sich aber auch vielleicht familienähnliche Strukturen entwickeln oder ja, wie sich familienähnliche Strukturen auch verändern könnten. Zu dieser Studie, die Sie angesprochen haben, noch ganz kurz einen Satz. Das ist eine Studie vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock und Ergebnis ist, dass 1950 eine 65-jährige Frau im Durchschnitt 25 lebende Verwandte hatte. Das ist eine Zahl, die gilt für Europa und für Nordamerika. Das heißt, man hat sozusagen global eine Zahl sich angeschaut und dann für einzelne Weltregionen, für also den westlichen Raum, Europa, Nordamerika. 1950 hatte eine 65-jährige Frau 25 lebende Verwandte. Im Jahr 2095 wird eine 65-jährige Frau nur noch 16 lebende Verwandte haben. Das ist im Grunde genau das, worauf Sie gerade schon angespielt haben. Also die Zahl der Familien, man kann sich noch so sehr wünschen, dass es da einen großen Kreis gibt von Menschen, die einen auffangen können. Die Realität sieht anders aus. Die Zahl der Familienmitglieder wird kleiner und deswegen muss man sich einfach über Alternativen Gedanken machen. Frau Buschmeier, das auch nochmal an Sie. Das heißt, Alternativen müssen im Grunde viel stärker noch gedacht werden, Alternativen zu Familien.
Genau. Also Wir haben während der Corona-Studie, während der Corona-Pandemie eine Studie gemacht, bei der wir die Leute gefragt haben, vor allen Dingen auch Alleinerziehende gefragt haben, wer hat sie unterstützt in der Zeit, wie ist das alles gelungen? Und da haben wir gesehen, dass in solchen Notsituationen so Netzwerke außerfamiliäre, weil die Großeltern durfte man ja nicht einbinden, wirklich viel Unterstützung geleistet haben und dann auch funktioniert haben. Das hat leider relativ schnell wieder abgenommen. Und wir fragen uns deswegen so ein bisschen, was bräuchte es denn eigentlich, damit solche Netzwerke nicht nur im Notfall funktionieren, sondern damit die auch Bestand haben und man da leichter mal nachfragen kann. Und da kommt dann eben die Frage des Wohnens ins Spiel, was Frau Hoffmeister gerade auch schon gesagt hat, weil viele Eltern und Großeltern ja auch weit voneinander entfernt wohnen, es aber trotzdem diese Beziehung braucht. Wie kann man eigentlich Wohnen so gestalten, dass man sich begegnet und dass das auf eine gegenseitige Unterstützung hinausläuft?
Mhm. Frau Pospich hat uns angerufen aus Oberursel. Guten Morgen.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Und an Sie auch die Frage, weil wir gerade so über diese Netzwerke gesprochen haben, in der Familie und außerhalb der Familie. Wie sehen die bei Ihnen aus?
Ja, ich habe ja gerade die Achterbahn der Gefühle, weil ich tatsächlich mit drei Kindern immer berufstätig die Erfahrung hatte und jetzt als Großmutter und im Juni dann zweite Mal Großmutter von zwei Töchtern wieder vor der gleichen Situation stehe, also jetzt begleitend. Und Sie haben gerade sehr viel darüber gesprochen, was sich schon geändert hat. Aber so viel hat sich dann doch nicht geändert, weil das Karussell dreht sich weiter. Meine Töchter müssen sich jetzt schon, wo die Kinder noch winzig sind oder vielleicht noch gar nicht geboren, um Kinderbetreuung kümmern. Die müssen gucken, wo sie bleiben. Es ist kein Automatismus, das dafür gesorgt ist. Auch wenn die Papas, die Väter super engagiert sind und man auf gleicher Augenhöhe sich die Jobs teilt als auch Kinderbetreuung teilt. Es ist ein Wahnsinnsaufwand und es kostet die jungen Familien eine unfassbare Energie, Kinderbetreuung zu organisieren und gute Kinderbetreuung auf die Beine zu kriegen. Und vorhin lasen Sie vor, dass jemand sagte, naja, warum müssen denn beide Eltern arbeiten gehen? Naja, vielleicht wollen hochqualifizierte Menschen, die ihren Job lieben, auch gerne arbeiten und beides haben, Familie und Beruf. Mhm. Und sich nicht diese Frage stellen müssen, kriege ich das überhaupt hin?
Aber um diese Möglichkeit zu haben, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, ist es noch ein weiter Weg.
Es ist ein unfassbar weiter Weg. Ich bin hier in Oberursel kommunalpolitisch tätig und wir würden natürlich als Kommune viel mehr gerne bieten, aber wir sind stetig unterfinanziert. Also es gibt viel zu wenig Unterstützung, um lokal tätig zu werden, um Tagesmüttermodelle auszubauen mit guter Versorgung der Tagesmütter, dass da halt auch klar ist, wer Tagesmutter ist, ist auch sozial abgesichert. Kitas, stetig unterfinanziert. Wir wollen natürlich auch die Eltern nicht über das Maß finanziell belasten, aber am Ende des Tages bleibt uns fast gar nichts anderes übrig. Ja, also wir möchten natürlich eine ideale Welt hier bauen, aber ohne größere Unterstützung, sage ich mal, vom Land, was ja für Kinderbetreuung dann auch zuständig ist, oder vom Bund, wenn es darum geht. Also warum stellen wir zum Beispiel Kita nicht den Grundschulen gleich? Warum machen wir sowas nicht? Ja, also warum ist nicht genauso gesichert, wie ich mein Kind in eine Schule geben kann, unter Umständen mit festen Betreuungszeiten, mit Ganztag, was jetzt hier in Hessen 2026 eingeführt wird. Also meine Tochter ist 37, seit 37 Jahren kämpfe ich dafür, fordere ich eine vernünftige Unterstützung von beiden Eltern. Weil zu was führt es denn am Ende? Wenn ich als Frau nicht arbeiten gehe oder nicht arbeiten gehen kann oder als Mann umgekehrt ganz genauso, baue ich mir keine Altersvorsorge auf. Und wenn Sie gucken, wer heute altersarm ist, dann sehen Sie, zu was das führt.
Da sieht man dann wiederum auch einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen an der Stelle. Absolut. Sie haben jetzt sehr stark auch diese institutionellen Rahmenbedingungen angesprochen, die aus Ihrer Sicht nicht so richtig funktionieren, nicht gegeben sind in ausreichender Weise. Ich komme noch mal zu der Forsa-Umfrage, die ich eben schon mal angesprochen hatte. Da spielt auch das eine wesentliche Rolle, dass sich viele Menschen bessere, ausreichende Betreuungsmöglichkeiten wünschen. Einen anderen Punkt, den ich da gelesen habe, der betrifft aber auch noch die Freistellungszeiten. Also das zum Beispiel auf die Frage, der Staat sollte den Familien großzügigere Freistellungszeiten für die Kindererziehung in der Elternzeit oder auch für die Pflege von Angehörigen ermöglichen. Da antworten 43% der Frauen, ja, sollte der Staat, auch 33% der Männer. Das heißt, ist auch das möglicherweise etwas, was noch verbessert werden muss, dass es einfach bessere Möglichkeiten gibt, Freistellungszeiten zum Beispiel?
Ja, also das, jetzt machen Sie mein zweites Fass auf, nämlich das Thema, sag ich mal, Betreuung unserer Eltern. Meine Mutter ist vor 5 Jahren gestorben. Ich bin vor 7 Jahren aus meinem Job rausgestiegen. Warum? Mhm. Kinderbetreuung habe ich noch einigermaßen hinbekommen, ja, unterstützt auch von Familie. Bei der Betreuung meiner Mutter war das anders, weil es gab so schnell keine Betreuungsmöglichkeit. Aber wir hatten ein Problem, ja. Und es gibt auch keine, also Beispiel, Sie sagten vorhin bei der Zahl, 4 von 5 zu Pflegenden werden daheim gepflegt. Mhm. Das ist auch etwas, was sich die älteren Menschen wünschen. Die möchten zu Hause bleiben. Aber wo ist denn die Unterstützung beispielsweise für die Menschen, die pflegen? Also es gibt kaum Tagesplätze, wo Menschen, nehmen wir jetzt mal das Thema Demenz, tagsüber untergebracht werden können.
Um dann damit zeitweise zu entlasten Menschen, in den Familien.
Ganz genau, ja. Die pflegen, damit die eine Entlastung bekommen, damit die vernünftig einkaufen gehen können, was weiß ich, Arzttermine wahrnehmen können oder einfach mal nur durchpusten können.
Mhm, Frau ja? Pospich, ja, da sind wir nochmal also bei dem Stichpunkt.
Bemerkung. Jeder muss natürlich sich selber engagieren und seine eigene Familie organisieren, aber wir müssen auch überlegen, wo können wir als Gesellschaft, wenn wir in eine Krise reinlaufen, wo wir keine Mitarbeitenden mehr finden, ja, wo können wir da mehr Unterstützung leisten und wo können wir vielleicht auch Geld umschiften, damit das in unsere Kinder und auch in die älteren Menschen investiert wird.
Mehr Unterstützung auf vielen Ebenen, das ist der Appell von Frau Pospich. Und da ist auch nochmal durchgeklungen, was wir eben schon unter dem Stichwort Sandwich-Generation angesprochen haben, dass man sich sozusagen auf der einen Seite um die Kinder, Enkel und auf der anderen Seite auch um Eltern in zunehmender Weise kümmern muss. Frau Pospich, danke ganz herzlich für Ihren Anruf. Danke, dass Sie uns das geschildert haben. Und ich würde gerne direkt weitergeben an Herrn Esser, der uns angerufen hat. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Hier ist Helmut Esser aus York im schönen alten Land bei Hamburg.
Seien Sie uns gegrüßt. Und wie sieht dort im alten Land Ihr Familienleben aus?
Ja, das Ganze ist schon über 20 Jahre alt. Und zwar sind wir hingegangen und haben uns in der Familie mit unserem Sohn, der damals ein Kind hatte, zusammengesetzt und haben gesagt, Herr Gott nochmal, wie soll das aussehen? Und dann haben wir uns entschieden und damals schon, ich war Mitte 50, schon dazu entschieden, aus den Eigentumswohnungen, die wir hatten, wo wir drin wohnten, gemeinsam ein Haus zu bauen. Und so ist ein Drei-Generationen-Haus entstanden. Und aus diesem Drei-Generationen-Haus, da sind wir jetzt, in diesem Jahr werden es 18 Jahre, hat sich natürlich ein Familienleben entwickelt. Links die alten Essers, rechts die jungen Essers. Und für die Jungen heißt es, gut, sie können abends mal essen gehen. Wir sind ja da. Mhm. Für uns Alte heißt es, die Tür ist immer offen, die Enkel wuseln rum und wir sind mitten im Leben drin. Und es ist aber natürlich eine gegenseitige Toleranz. Ich habe in der Mail einfach ein Beispiel mehr genommen. Unser Sohn, der kommt einfach ins Haus rein. Wir haben praktisch ein Zweifamilienhaus, links die Alten, rechts die Jungen. Das würden wir nie machen. Wir würden klingeln, wir würden klopfen. Aber diese Toleranz zu haben, das ist ganz entscheidend. Mhm. Und ich kann nur sagen, es funktioniert.
Sie schildern da etwas, was ich mir auch noch mal hier notiert habe, denn es hatten einige Hörerinnen und Hörer uns eben schon geschrieben und angerufen mit dem Hinweis, dass man Familie nicht immer nur als Idylle betrachten sollte. Das heißt, auch bei Ihnen, Sie merken dann tatsächlich, natürlich, wenn man Tür an Tür wohnt, führt es auch mal zu Reibungen oder man muss tolerant sein.
Ja, man muss tolerant sein und vor allen Dingen muss man nicht, meine Frau muss ich da immer loben, Herr Gott, nochmal, sie hat da In Köln würde man sagen, Höhnerkleusche, ich bin gebürtiger Kölner, Fingerspitzengefühl. Wir würden natürlich nicht sagen, du musst jetzt da rechts im Garten die Bäume stutzen oder die Sträucher schneiden. Na gut, nochmal, dann ist das eben so. Da nicht die böse Schwiegermutter, den bösen Schwiegervater spielen und mit erhobenem Zeigefinger rumzugehen, auch mal 5 gerade sein lassen. Auf der anderen Seite aber sagen, nee, heute können wir nicht aufpassen. Jetzt sind wir eine Woche mit dem Wohnmobil unterwegs. Jetzt müsst ihr sehen, wie ihr den Montag, Dienstag anders gemanagt bekommt. Ne? Also diese Toleranz zu zeigen, ohne den erhobenen Zeigefinger immer nach vorne zu bringen. Das glaube ich, so das auch. Entscheidende. Ne?
Herr Esser, danke. Und jetzt haben Sie mir als jemandem, der seit 10 Jahren in Köln wohnt, auch noch ein bisschen Kölsch beigebracht. Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und einen schönen Tag ins alte Land. Danke Ihnen. Und ich habe eben schon gesagt, ich habe hier auf meinem Zettel noch mit einem Ausrufezeichen stehen. Familie ist nicht immer nur eine Idylle. Das haben wir gerade auch gehört, Frau Buschmeier. Sie haben eben ausgeführt, dass es natürlich große Hilfe ist, wenn man in größeren Familienstrukturen lebt oder in größeren sozialen Strukturen, um es mal ein bisschen allgemeiner zu sagen. Aber natürlich fordert einen das auch. Das heißt, man muss dann natürlich auch entweder tolerant sein oder manchmal auch mal ein bisschen Reibung ertragen.
Klar, also ich meine, das gehört dann dazu. Das gibt ja zwei Seiten. Also das eine ist zu sagen, man lebt zusammen mit wem auch immer und man hält das dann aus und man findet Wege, miteinander zu verhandeln und auszukommen. Das andere wäre zu sagen, es gibt aber auch Familien, wo das einfach gar nicht gut funktioniert. Es gibt natürlich auch Familien, in denen es Gewalt gibt oder alle möglichen Formen, denen man entkommen möchte und wo man so ein bisschen gefangen ist vielleicht, weil es eben die Familie ist. Also diesen Aspekt von Familien darf man jetzt nicht immer vergessen, wenn man immer so sagt, na, die Großfamilie, das wäre die Lösung. Das mag für viele so stimmen, aber man unterschätzt, glaube ich, was in Familie auch alles nicht Gutes funktioniert und passiert.
Sagt Anna Buschmeier vom Deutschen Jugendinstitut. Und mit Blick auf die Uhr, Ende dieser Sendung, wollen wir ein bisschen noch diesen Ausblick wagen und ein bisschen nach vorne schauen, was sich verändern muss. Ich hatte das schon angekündigt, dass wir noch ein bisschen nach vorne blicken. Ganz viele Punkte, die sich verändern müssen, haben wir in dieser Sendung schon besprochen. Also, dass es einen Paradigmenwechsel braucht in vielen Bereichen, dass zum Beispiel es leichter möglich sein muss, dass die Arbeitszeit zum Beispiel phasenweise eingeschränkt wird zugunsten der Familie, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein ganz wichtiges Thema ist. Auch Unternehmen müssen in Familien stärker investieren, allein schon von der Unternehmenskultur her. Das hat Frau Hoffmeister uns eben geschildert, dass es auch vielleicht neue Wohnformen braucht, wie Familien gut miteinander leben können. Frau Hoffmeister, Sie, wenn ich Sie einmal frage, was ist so das Wesentliche, was sich verändern muss?
Ich glaube, man kann es eigentlich runterbrechen auf einen Satz, dass wir einfach den Wert der Familie in dieser Zeit komplett neu entdecken für uns in dieser Zeit, entdecken müssen, aber auch leben müssen, weil letztendlich egal, was wir jetzt politisch, wirtschaftlich, kulturell anstoßen wollen, wenn diese Frage nicht geklärt ist, was uns Familie in Deutschland wert ist, wird diese Lösung, die wir anstreben, wird sie nicht nachhaltig sein. Wir müssen lernen, in Generationen zu denken, nicht nur in der jetzigen Generation, sondern jede Entscheidung, die wir treffen, hat Tragweite auf die nächste, übernächste und überübernächste Generation. Und wir werden diese Generation in Zukunft auch viel stärker wahrnehmen, weil sich unsere Lebenszeit auch verlängert. Also der Wert der Familie und das Übergenerationelle sind für mich absolut wichtige kulturelle Themen, denen wir uns stellen müssen.
Welchen Anteil hat da die Politik und welchen Anteil hat einfach die normale Aushandlung in der Familie?
Ich würde immer sagen, es ist ein enormer Kraftakt, der von allen getragen werden muss. Familie ist nicht nur Privatsache, das geht uns alle an. Und wir sind auch alle von Familie betroffen, selbst wenn wir keine Kinder haben. Das heißt, wenn wir das im Kleinen selbstbewusst leben und sagen, Familie ist uns das wert und wir stehen auf für eine lebenswerte Zukunft, dann kann sich das multiplizieren in die Unternehmen, in denen wir arbeiten, in die institutionellen Unterstützungssysteme, wo unsere Kinder betreut werden, aber auch in die politischen Ämter.
Frau Buschmeier, wenn ich Sie nochmal frage, was muss sich verändern? Also wie gesagt, einige Sachen, die wir hier besprochen haben, dass es zum Beispiel flexiblere Arbeitszeiten braucht, allein um Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser zu gewährleisten, dass in Unternehmen etwas passieren muss, dass es aber auch neue Wohnformen braucht, sei es eben, dass man mit der Familie besser zusammenleben kann, mit Großeltern zum Beispiel oder auch mit familienähnlichen Strukturen. Was sind so die ganz wichtigen Punkte aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, ich würde vieles unterstreichen, was Frau Hoffmeister gerade gesagt hat. Ich würde es an manchen Stellen einfach noch Ausweiten in Care-Arbeit muss so sichtbar gemacht werden. Und ob das, wo auch immer die passiert, aber die braucht Sichtbarkeit und Unterstützung und die braucht eine Politik und eine Arbeitsmarktgestaltung und Arbeitskultur, die möglich macht, dass diese Arbeit stattfinden darf und nicht versucht wird, heimlich und unsichtbar und schlecht bezahlt abzuarbeiten. Und das ist häufig in der Familie. Deswegen brauchen Familien da die Unterstützung. Aber die kann eben auch ganz woanders stattfinden. Und deswegen muss die sichtbar gemacht werden und gut anerkannt, bezahlt werden und nicht bestraft werden, wenn man sie ein paar Jahre lang macht.
Und welche Rolle spielt da das Familienmanagement? Es gibt einen Begriff, auf den ich in der Vorbereitung immer wieder gestoßen bin, Doing Family, also das ganze Organisatorische, die logistischen Abstimmungsleistungen sozusagen der Familienmitglieder, dass man sich einen gemeinsamen Terminplan macht, dass man weiß, wann die Kinder abgeholt werden müssen aus der Kita, aus der Schule, dass man die Termine aufeinander abstimmt. Also da ist ja ganz viel Organisatorisches auch drin.
Genau, also Doing Family ist so ein Konzept, was eben sagt, Familie ist heutzutage eine Herstellungsleistung. Familie funktioniert nur, wenn man sie auch tut und nicht einfach, weil man sie hat. Und dazu gehört dieser Teil des Balance-Managements, heißt es dann zu sagen, man stimmt sich ab, alle tragen was bei und nur dann wird es überhaupt eine Familie, weil man miteinander die Sorge umeinander und füreinander eben gewährleistet.
Wer übernimmt das typischerweise? Eher der Mann oder eher die Frau?
Also, wenn man sich die Zahlen anguckt, machen es vor allen Dingen die Mütter, die das Familienmanagement übernehmen. Aber ich habe die Hoffnung, dass sich das auch weiter ändert.
Die Managerinnen sozusagen. Aber wer weiß, vielleicht sieht das auch in ein paar Jahren ganz anders aus. Auch da gibt es Entwicklungen und ein bisschen was sich verändern muss. Darüber haben wir jetzt am Ende dieser Sendung auch noch gesprochen, hier in der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Unser Thema in Zeiten von Kita-Knappheit und Pflegenotstand, die Bedeutung von Familie heute. Ich danke ganz herzlich Anna Hoffmeister, Unternehmensberaterin, Autorin, die sich in ihrem Podcast mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf beschäftigt. Herzlichen Dank Ihnen und auch Dank an Anna Buschmeier, Soziologin, tätig am Deutschen Jugendinstitut. Das war die Lebenszeit. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ich wünsche Ihnen hier im Deutschlandfunk noch einen angenehmen Vormittag, einen guten Tag, sage Tschüss und bis bald.